Hennes namn är fortfarande tabu i Tyskland. Leni Riefenstahl, som gjorde Tredje rikets mest framgångsrika propagandafilmer. En film om Leni Riefenstahl kan förstås nöja sig med att redovisa den vanliga bilden, som är intressant i sig. Men den kan också försöka granska myten om henne med nya ögon.
Vad fühlen Sie, wenn Sie diese Bilder betrachten?
Ja. Eigentlich, als wenn die Person, die auf diesem Bild ist, nicht ich bin, irgendeine Schauspielerin.
Diese Unschuld, dieser Enthusiasmus und später vom Gipfel des Ruhms, der Sturz, die große Enttäuschung, wie sehen Sie das heute?
Ach, gut. Das ist schon so lange her. Das habe ich schon so lange überwunden, dass ich mich damit gar nicht mehr befasse. Das ist bei meinem Alter, denken Sie mal, ich bin in diesem Jahr 90 Jahre alt. Da sind das schon Jahrzehnte wieder vergangen. Es war eine schlimme Zeit, ja, aber ich habe das, es ist wie eine andere Welt. Ich lebe nicht mehr in dieser Vergangenheit. Besuchte er mich in der Klinik und zu meiner Überraschung überbrachte er mir ein Manuskript und da stand drauf, der heilige Berg, geschrieben in 3 Tagen und Nächten für Leni Riefenstahl.
Dann kam der Brief von Franz, du bist ein Spinner, das wird die größte Schauspielerin Deutschlands und sie wird spielen den heiligen Berg, die große Rolle mit dir. Schau, dass du mit dir gut auskommst.
I Berlin kämpar nazisterna fortfarande om makten. De har ännu inte vunnit valen. Men mannen som känner sig kallad att rädda Tyskland, han är beredd.
Och de deutsche Trainer, da ich doch selber deutsche bin, die wollten nach Führer und die haben nach Führer bekommen. Ja? Nicht? Denn wir alle Deutsche sind doch so. Der wohl nach Führer. So, und wie da dieser dreckige Hitler gekommen ist, da haben die doch gesagt, ach, wie wunderbar, das hat Führer. Dass jemand mir sagt, mach so, mach das.
Naja, da ist schon was dran, was Marlene sagt. Es war bei uns auch in der Schule und im Elternhaus Disziplin Numero 1. Das stimmt schon, muss ich ihr recht geben. Ich könnte mir schon denken, dass die Deutschen also sehr gern jemand hätten, wo sie glauben, dass es ein Vorbild für sie sein könnte, dass sie sich ganz gern führen lassen. Das glaube ich schon. Kennst überhaupt nichts. Habe ich nicht mal den Namen Hitler gekannt. Sie meinen, während der Zeit, wo ich am Blauen Licht gab, dann habe ich keine Ahnung gehabt. Überhaupt nicht.
Und als Sie dann der Filmjournalist Ernst Jäger in einem Gespräch auf Hitler aufmerksam gemacht hat?
Da sagte er mir, gehen Sie heute in diese Versammlung der Nationalsozialisten? Und das habe ich gar nicht verstanden. Ich sage, wieso? Ich war noch, was soll das? Ja, da ist doch, heute spricht doch Hitler in Berlin, im Sportpalast. Ja und, sagte ich, sagte, wissen Sie, ich habe so das Gefühl, wenn Sie ihn hören würden, das könnte ihr Schicksal werden. Habe ich gelacht, sag ich, wieso soll das mein Schicksal werden? Sagte mir Jäger, der also ein Gegner der Nationalsozialisten war, was ich aber nicht wusste, hatte keine Ahnung. Ja, sagte er, das würde ich Ihnen doch raten. Und da wurde ich neugierig und bin hingegangen. Und das war eben mein Schicksal, ja.
Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse nun um den Wandel kommen und er kam nicht und immer wieder musste er euch da fehlgerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden, es geht nicht, ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch diesen unharten Zwang beugen.
Es war eben so, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine politische Versammlung gesehen. Es war für mich ungeheuer beeindruckend. Ich wurde mitgerissen von der ganzen Stimmung und ich hatte damals von Hitler einen faszinierenden Eindruck. Und daraufhin, aufgrund dieses Eindrucks, habe ich ihn einen Brief geschrieben und wollte ihn kennenlernen, weil ich mir dachte, na, ist das vielleicht der Mann, der Deutschland retten kann? Mir sagte der Adjutant, als ich ihn fragte, wieso habe ich eine Antwort bekommen, sagte mir der Herr Brückner, ja, der Führer war begeistert von ihrem Tanz an das Meer im Heiligen Berg. Das hat ihm so gefallen. Er wirkte sehr natürlich, sehr einfach und bescheiden, also machte einen sympathischen Eindruck. Als ich ihn das erste Mal auf Plakaten sah, fand ich ihn ausgesprochen hässlich. Aber als ich ihn dann im Leben traf, ihm gegenüber sind, war das verschwunden. Da hat man diese Züge oder diesen Schnurrbart und so gar nicht wahrgenommen. Da ging eine sehr große Ausstrahlung von ihm aus und da war das nicht mir so der Fall. Aber als Mann hat er mich überhaupt nicht interessiert und fasziniert.
Sie hatten das Gefühl, dass er eine Art dämonische Suggestivkraft hatte.
Ja, das habe ich schon in der Kongresshalle gespürt und noch stärker bei der persönlichen Begegnung, dass er eine Ausstrahlung hatte, die irgendwie hypnotisch wirkte. Und das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Ich wollte ja nicht meinen eigenen Willen, meine Freiheit verlieren. Und da habe ich damals schon das Gefühl gehabt, möglichst mich nicht in diese Atmosphäre zu begeben, weil das den freien Willen lähmen würde.
Sie hatten also jetzt einen Eindruck von der Person. Was für einen Eindruck hatten Sie von seinem politischen Programm?
Ja, das kannte ich noch gar nicht. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte auch gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, denn ich musste am nächsten Tag schon nach Grönland.
Januar 1933. Hitler blir Rikskansler. Följderna låter inte vänta på sig.
Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Unser Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht.
Übergebt alles Undeutsche dem Feuer. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Leni Riefenstahl ist nicht mehr, wie vanligt. Und Filmer in den schweizischen Alpen.
Von der Bücherverbrennung haben wir nichts erfahren, denn es gab damals noch kein Fernsehen. Das habe ich alles nachträglich erfahren, wie ich zurückkam. Und vor allen Dingen meine Freunde, die ich hatte.
Sie sind ja emigriert dann schon.
Da habe ich eben die Briefe schon vorgefunden in meiner Post. Die hatten mir geschrieben und da war ich tot unglücklich drüber. Als ich dann den Auftrag bekam, zu Hitler zu kommen, habe ich ihn daraufhin angesprochen. Und sein Gesicht hat sich sofort verdüstert. Und er hat gesagt, ich bitte Sie, Fräulein Riefenstahl, über dieses Thema mit mir nicht zu sprechen.
Das heißt, Sie haben versucht, das zum Thema zu machen?
Sofort, als erstes. Ich habe als erstes das versucht. Und habe gemerkt, dass er darüber nicht möglich ist. Es war gerade so weit, dass er gleich seinen Adjutanten rief und dann bat, dass ich rausgeführt wurde. Also ja. Er war nicht bereit, mit mir darüber zu sprechen. Und gerade meine Freunde, die so emigriert sind, das waren drei oder vier gute Freunde, vor allen Dingen Manfred Georg, der hat mir gesagt, ich soll durch, ich soll bleiben. Gerade die bleiben, sollten verhindern, dass sich ein Antisemitismus ausbreitet. Wir sollten also sozusagen ein Bollwerk dagegen sein. Und sie hatten alle gedacht, das ist nur eine Wahlpropaganda, das ist im Augenblick, das wird sich widerlegen und haben eigentlich diese große Gefahr nicht vorausgesehen.
Sie hatten damals Mein Kampf gelesen. Hat Ihnen das die Augen geöffnet über die wahren Ziele des Führers?
Nein, das war sehr interessant. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber einige Kapitel. Und da gab es Dinge, die mir sehr gefallen haben. Alles, was über die sozialen Probleme handelte, denn das war ja überhaupt der Grund, warum, glaube ich, Hitler damals so viele Anhänger hatte, die 6 Millionen Arbeitslose, die Not, das hat mir, was über die Rassen oder Rassentheorie stand, das hat mir natürlich missfallen. Und da habe ich auch Bemerkungen gemacht auf dem Buch, das Hitler später zufällig dann in die Hände bekam. Habe ich gesagt, ja, gut oder schlecht, nicht gut und so weiter. Also ich habe das ganz getrennt.
Wie hat er da reagiert auf diese Kritik?
Ja, da hat er gelacht.
Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, in einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben.
Und welche Beziehung hatten Sie zu Propagandaminister Goebbels?
Die schlechtesten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er ist mir vor der Machtübernahme, wo ich ihn mal kennenlernte, eigentlich in einem Fahrstuhl im Hotel Kaiserhof, sind wir zusammen raufgefahren, hat er mich verfolgt. Er wollte mich unbedingt haben als Frau, er wollte mich zu seiner Geliebten machen und so weiter. Und er war ganz und gar nicht mein Typ. Ich hatte gar keine Zuneigung zu ihm. Und das hat er mir also nie verziehen, diese Ablehnung. Und das hat sich später immer mehr verschlimmert. Er war eigentlich, ich möchte sagen, beinahe ein Feind.
Ja, aber wenn man Goebbels Tagebücher aus der Zeit von Anfang 33 liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte.
Also diese müssen Sie mir mal vorlegen. Das habe ich noch nie gelesen. Kein einziger Satz, aus dem hervorgeht, dass ich da ein- und ausgehe. Das ist reine Fantasie.
Ur Goebbels Dagbuch. På eftermiddagen Leni Riefenstahl. Jag föreslår att hon ska göra en film om Hitler. Hon blir entusiastisk. På kvällen med Magda och Leni på Madame Butterfly.
Und Anfang 33 war ich überhaupt nicht bei ihm. Nie, hat er auch nichts gesagt.
Åkt tillsammans med Hitler hela kvällen, senare hem. Philipp von Hessen och Leni Riefenstahl. Mycket trevligt.
Ich war nicht einmal, auch nicht in Schwanwerder, wo alle da waren. Sämtliche, die heute noch leben. Ich war nicht eingeladen, ich war nicht mal eingeladen.
Sett film med Albers hos Hitler. Gräslig smörja. Leni Riefenstahl, Gerda Maurus und Maria Winkelstern. 3 vackra kvinnor.
Ich bin so aufgeregt, was Sie da gesagt haben. Das ist ja unglaublich.
Ich kann es Ihnen zeigen.
Ich habe gesellschaftlich eines, was in Tagebüchern steht, drin. Das steht doch überhaupt nicht drin. Das ist doch nicht wahr, Herr Müller. Sie können es mir zeigen. Bitte zeigen Sie mir, wo das drin steht. Dass ich gesellschaftlich da ein- und ausgegangen bin.
Wem toller Sanning? Propagandaministern eller Leni Riefenstahl? Det förekommer många motsägelsefulla uppgifter.
Goebbels var ju en meister der Lüge.
Nürnberg, Kaiserburg. En plats av speciell betydelse för Hitler. I sin fantasi såg han sig själv i de tyska kejsarnas tradition. Hans fyrebild gick tillbaka ända till de romerska kejsarna. Därför hölls nazistpartiets partidagar just i Nürnberg. Idag finns mycket lite kvar av de kolossala byggnaderna. Somliga blev aldrig ens färdiga. Idag kan man knappast förstå hur människorna då kunde vara så begeistrade över nationalsocialisternas parader. Här defilerade de förbi, upp till 100 000 man. Leni Riefenstahls film om partidagarna 1934 blir hennes öde. Hennes stora begåvning blir hennes olycka, som hon ser det. Visserligen gjordes propagandistiska filmer senare om partidagarna av andra regissörer, men de är glömda för länge sedan.
Der erste Film sollte der Film werden, es sollte nur einen geben, es sollte nie 2 geben oder 3, nur einen einzigen Parteitagfilm. Nur wurde der erste im Jahre 33, der konnte nicht fertiggestellt werden oder nicht gedreht werden, sondern nur sehr wenige Meter, weil wir gestört worden sind. Es war keine Vorbereitung da, die Partei wollte nicht, dass wir den Film machen, der ein Auftrag von Hitler war. Der Film wurde boykottiert.
Thank you.
Till helt nyligen trodde man att Leni Riefenstahls första film från partidagarna i Nürnberg 1933, Sieg des Glaubens, trons seger, var försvunnen.
Also grotesk es klingt, die Partei, die den Film machen sollte, hat nicht gewollt, dass ich ihn mache.
Und Sie sind auch bei den
Abschluss. Wir sind wieder bei dem Thema.
Da sind Sie aber reingerutscht.
Ja, es ist nicht klar, durch die, das ist sehr schwer zu trennen.
Das kann man doch wegschneiden, ist doch nicht so schlimm.
Das ist sehr schwer zu trennen, das ist so wichtig, über die ich gerne spreche und ausführlich, aber doch,
nein.
Schau bei diesem scheiß Licht doch nicht.
Meldet dem OSSA-Führer 100.000 Mann SA daheim.
Vid den här tiden konkurrerade fortfarande SA-chefen Ernst Röhm och Hitler om makten.
Ja, aber Sie haben von angefangen vom ersten Film zu sprechen, von sein, dann dürfen Sie nicht von die Filme, da muss ich sagen, was der erste Film ist, dann dürfen Sie nicht von dem Sieg, den ersten sprechen und vom zweiten.
Von zweiten haben Sie gesprochen, Sie,
nicht. Ja, aber vom ersten haben Sie gesprochen.
Ja, das ich wollte ja nur vom ersten
reden. Nein, vom ersten konnte ich gar nicht, habe ich ja fast nichts gemacht.
Man kan förstå att Leni Riefenstahl mycket ogärna talar om Troms seger med dess osäkra foto och fantasilösa kameravinklar. Filmen verkar mer som en övning inför den riktiga filmen. Än idag irriterar hon sig över att inspelningsförhållandena inte tillät henne att nå sin vanliga perfektion.
Erklären, dass der erste Film nicht ein Parteitagfilm war, nur dass das nur Aufnahmen waren, die ich dann zusammensetzen musste, weil Hitler das wollte, komme ich auf Hitler rauf und gar nichts mit der Technik mehr zu tun hatte. Die richtige Technik, da können Sie nur vom Triumph des Willens sprechen.
Also im ersten Film war gar keine Technik in dem Sinne?
Nein, haben wir doch gar keine vorbereitet, weil ich bin ja erst hingekommen, als der Parteitag schon da war. Da muss ich Ihnen noch erklären, warum. Da muss ich Ihnen sagen, lieber Herr Müller, ich konnte nichts machen, weil die Partei es verboten hat und mir es nicht mitgeteilt hat, wie Hitler einen großen Krach mit dem Goebbels hatte. Muss ich doch sagen, erwähnen etwas, warum ich beim ersten gar keine Technik überhaupt kann ich
angehen. Sie können ja alles sagen, was Sie wollen.
Nein, das will ich aber diese wichtigen Sachen hier nicht sagen. Zum Donnerwetter!
Det är inte bara det att kameraarbetet är dåligt. Hela evenemanget är illa förberett. Nazisterna har ännu inte lärt sig att marschera. Det är helt uppenbart att varken Hitler eller Riefenstahl är fullärda än. Ett år senare är de båda mogna för sitt gemensamma, beryktade mästerverk.
Det har jag inte gemacht beim ersten Film, Herr. Da sind ein paar Szenen gedreht worden, wie jetzt wir hier rumlaufen, paar Szenen, und die wurden zusammengesetzt.
Haben Sie das nicht selber geschnitten?
Doch, ich musste es zusammensetzen, aber ich hatte kein Material. Ich hatte ja kaum Material.
Eine Gemeinschaft!
Men i vissa sekvenser syns det ändå att en Riefenstahl ligger bakom.
Der Herkunft des Standes, des Berufes, des Vermögens,
här syns tydligt hur den dramatiska intensiteten stegras genom Leni Riefenstahls karakteristiska bildkomposition och klippning.
In einem großen Glauben und in einem großen Wollen, nicht für Stand und nicht für Partei, nicht für Beruf und nicht für Klasse, sondern vereint für unser Deutschland.
Der Auftraggeber waren zufrieden.
Naja, die waren ja auch mit jeder Wochenschau zufrieden. Hauptsache, es war ein Hakenkreuz dran drin, ne? Also das hat er ja nichts gesagt. Der Film, ich musste ihn ja auch schneiden, das wurde ein Kurzfilm, der also, sagen wir mal, aufgeführt wurde in irgendeinem Theater, ich weiß es nicht mehr in welchem Theater, und Hitler, und denen hat das gefallen, für die war das natürlich schon interessant, aber nicht befriedigend, denn Hitler bestand darauf, dass ich ihn im nächsten Jahr mache.
Und Sie waren auch nicht zufrieden damit?
Na, für mich war das überhaupt kein Film. Für mich war das etwas belichtetes Material.
På många ställen framgår det att Hitler inte ensam hade makten. Bredvid honom och på samma nivå står hans stabschef i SA, Ernst Röhm. En kort tid efteråt lät Hitler mörda honom. Ett försök av partiet att motarbeta hennes inspelning gjorde Riefenstahl så uppretad att hon genast klagade hos Hitler.
Ich habe genau erzählt, was los war. Und Goebbels war dabei. Und können Sie sich vorstellen, was sich da abgespielt hat? Goebbels ist weiß geworden wie Kreide, Hitler wütend außer sich und hat gesagt: Das wird nie wieder vorkommen, Sie werden den Film im nächsten Jahr machen. Ich habe gesagt, ich kann es nicht, ich werde es nie wieder machen. Also für mich stand damals fest, dass ich das nicht mehr machen würde. Und ich bin heulend davon gelaufen und kam, wie ich nach Hause kam, bald danach kam ein Anruf, ich musste zum Goebbels ins Ministerium. Und es war genau das Datum, an dem der Goebbels damals nach Genf gefahren ist, um zu erklären, dass Deutschland aus dem Völkerbund austritt. Darum weiß ich das Datum noch. Also ich kam in sein Büro im Propagandaministerium, da schrie er mich an, wenn Sie ein Mann wären und nicht eine Frau, dann würde ich Sie jetzt die Treppe runterschmeißen. Sie sind eine ganz gefährliche Frau, es ist unmöglich, kommen Sie mir nie mehr unter die Augen und so weiter. Und so ist das ausgegangen. Und alles, was später kam, kam aus dieser Quelle, aus diesem Hass.
1934 filmar Leni Riefenstahl nu med fria händer. Hon arbetar direkt för Hitler. En triumf för hennes egen vilja eller en pakt med djävulen.
Heute ist es ganz leicht, sowas zu denken. Natürlich, wenn man weiß, was dieser Mann angerichtet hat und was er schreckliche Dinge getan hat oder durch ihn geschehen sind, dann ist es klar, ist es, das stimmt, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Aber vorher wusste man das ja nicht, dass Hitler wahrscheinlich war eine schizophrene Figur. Er war Teufel und das Gegenteil, er war vielleicht beides. Und damals hat man nur diese eine Seite zu sehen bekommen und nicht diese schreckliche, gefährliche Seite.
Det satsades enorma resurser på inspelningen av Viljans triumf. Filmhistoriker anser att den är den bästa propagandafilm som någonsin gjorts. Leni Riefenstahl själv tyckte inte att det var något tacksamt tema för en film.
Ich wollte ihn auf keinen Fall machen, weil ich spielen wollte und weil ich mir diese schreckliche Arbeit nicht antun wollte. Ich war nicht dagegen aus politischen Gründen, auf keinen Fall. Also das hatte damit nichts zu tun, sondern einfach, ich wollte was anderes machen, wollte nicht das machen.
Aber ein Wunsch von Hitler war auch ein Befehl damals, oder?
Ich wollte sagen, ich hätte mich sehr schwer entziehen können. Es wäre fast unmöglich gewesen. Und dann habe ich einen letzten Versuch gemacht, indem ich schnell mit dem Auto nach Nürnberg gefahren war, weil ich hörte, Hitler ist dort. Und da traf ich ihn bei einer Besprechung mit Speer und seinen Leuten, hat er Pläne gehabt. Und da hat Hitler zu mir gesagt, Fräulein Riefenstahl, schenken Sie mir nur 6 Tage Ihres Lebens. Das sind nur 6 Tage. Ich möchte gern, dass der Film von einem Künstler gemacht wird und nicht von einem Parteifilmregisseur. Ich würde es machen, habe ich gesagt, wenn Sie mir versprechen, dass ich nie wieder einen Film für das Reich, für Sie oder für die Partei machen muss. Als ich ein Dokumentarfilm begann und anfing, überlegte ich mir, was kann ich machen, um etwas Besseres zu machen als die Wochenschauen. Und die Wochenschauen waren ja damals im Jahre 34, wo ich den Triumph des Willens aufnahm, statisch. Es gab hier also nur Aufnahmen, unbewegte, keine Fahraufnahmen. Und ich überlegte mir, das Wichtigste ist, die Aufnahmen bewegt zu machen, dann sind sie interessanter. Darum haben meine Kameraleute angefangen, mit Rollschuhen Aufnahmen zu probieren und vor allen Dingen sehr viele verschiedene Standpunkte.
Marscherende Truppen.
Det är inte någon lätt uppgift att göra film av marscherande trupper och ändlösa tal. Lene Riefenstahl förstod att det berodde på bildregin om filmen skulle bli intressant eller inte. Hennes lösning har blivit norm för hur man idag visar stora evenemang på film och television. Att filma med många kameror från olika positioner, rörligt och varierat. Tack vare de många bildalternativen kunde hon sen klippa filmen så att den fick en dynamik man aldrig upplevt tidigare.
Natürlich am Schneidetisch hunderte Mal ausprobieren. Ich habe also über 5 Monate an dem Film geschnitten und in dieser, zuerst waren es 12 Arbeitsstunden, dann waren es 14, dann waren es 18 und zum Schluss waren es 20 Arbeitsstunden. Das heißt, ich konnte in dieser Zeit nichts anderes machen, als am Schneidetisch sitzen und versuchen, eine Lösung zu finden, damit es keinen Ruck gibt, damit es auch wirklich fließend ist und damit es interessant ist. Das musste ich durch 100 Versuche ausprobieren.
Kamerad, woher stammst du?
Aus Friesenland.
Und du, Kamerad?
Aus Bayern.
Und du?
Vom Kaiserstuhl.
Und du?
Aus Pommern.
Und aus Königsberg.
Aus Schlesien.
Von der Waterkant.
Vom Schwarzwald.
Aus Dresden.
Von der Donau.
Vom Rhein.
Und von der Saar.
Ein Volk. Ein Führer. Ein Reich.
Diese künstlerische Verdichtung, diese Intensivierung und Steigerung, von der Sie sprachen, die hat man Ihnen ja später zum Vorwurf gemacht, indem man das Glorifizierung nannte.
Ja, schon, wahrscheinlich. Gott, die Leute, die das machen, die hätten es mal selber machen sollen, den Film. Ich meine, man kann entweder eine Wochenschau machen, das wurde ja auch gemacht, die gab es ja, oder man konnte versuchen, aus dem Material einen Film zu machen, der interessanter ist als eine Wochenschau, ohne Aufnahmen zu stellen.
In London, im Westen, im Osten, im Süden. Du Lande, du Wasser und in den Wolken. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen.
Ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Film, was sonst normal wäre, kein Kommentar verwendet worden ist? Ist kein Kommentator da, der irgendwie etwas erklärt. Und das ist auch einer der Gründe, warum es sich unterscheidet von einem Dokumentarfilm und einem Propagandafilm. Denn wenn es ein Propagandafilm, was viele behaupten wäre, dann hätte durch einen Kommentator das die Bedeutung und der Wert dieser Veranstaltungen erklärt werden müssen. Das ist nicht der Fall.
På film kan bild och redigering ha större effekt än ord. Framförallt påverkar det undermedvetna. Det tyska folket hade aldrig tidigare sett Hitler så nära, så stark.
Das war gar nicht sehr schwierig, denn der Hitler hat sich davon gar nicht beeinflussen lassen oder beeindrucken lassen. Er konnte um ihn herum tanzen, wie er wollte.
Sie haben sogar Schienen gelegt um ihn herum, ja?
Ja, das war eine Idee. Schauen Sie, ich hatte drei oder vier Reden von Hitler aufzunehmen. Wie konnte ich es machen, dass jede Rede
anders wirkt, dass sie sich nicht wiederholt. Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich um eine dieser Reden Schiene, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme.
Wir wollen einst keine Glassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein.
Sehen Sie den Fahrstuhl dort? Das war damals ganz schwierig, die Erlaubnis zu bekommen. Ich gehe doch mal zurück. Da, die Erlaubnis zu bekommen, an der Fahnenstange diesen winzigen kleinen Fahrstuhl einzubauen. Aber es hatte eine gute Wirkung.
Was im Schnitt auch auffällt, ist dieser Kontrast zwischen diesen gigantischen Menschenmassen und einer Einzelperson, eben Hitler. Ist es ein bewusstes Prinzip?
Na, es gab gar nichts anderes. Es gab hier nur diese zwei Motive. Es gab den Hitler und das Volk.
Zum Beispiel sehr schwierig. Sie sagen ja, Sie haben von Politik keine Ahnung gehabt, denn es lauter politische Reden zu kürzen und zu schneiden.
Ja, das ist doch gar, hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Das ist eine technische Sache. Wenn ich eine Rede habe von 2 Stunden, unabhängig, was der Inhalt ist, ob er über Bäume, Fische oder Politik redet, und die Rede muss auf 5 Minuten gekürzt werden, dann wird jeder Kötter Ihnen das, was er rausschneiden kann, rausnehmen. Die Rede muss einen Anfang haben, muss ein Ende haben, das ist vorgegeben, in der Mitte irgendwas. 2, 3 Sätze, die wichtig sind, und das andere muss eben rausgeschnitten werden.
Was ist wichtig?
Das ist doch völlig logisch. Ich sage ja, ein Anfang, der wirklich da war, und ein Ende. Und in der Mitte irgendetwas, da zum Beispiel, wo die Leute am meisten begeistert waren. Nicht? Das kann jeder Kötter doch machen, das ist doch gar kein Problem.
Also nach dem Applaus gerichtet oder so?
Ja, nach der Wirkung, auch nach dem Ausdruck. Es ist zum Beispiel, wenn Sie Kötter sind, und Sie haben da die Möglichkeit von Hitler rauszuschneiden, wie er sich die Nase putzt, oder wie er hustet, dann werden sie lieber diese Sachen nicht nehmen, sondern da, wo er einen Ausdruck hat, der irgendwie, sagen wir mal, interessanter ist. Das ist doch klar. Ein Kötter muss finden, welche Momente wirken am besten. Das hatte mit Politik überhaupt nichts zu tun, denn die Rede hat ja sowieso immer ein Thema nur gehabt.
Ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter. Den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat.
Nun waren die Parteitage selbst eine großartige Inszenierung, auch heute noch. Waren Sie da als Regisseurin beteiligt oder wer hat das entworfen?
Da muss ich aber lachen. Wieso sollte ich daran beteiligt sein? Ich war ja nicht einmal Parteimitglied. Ich war auch kein Architekt. Wie kommen Sie darauf, dass ich daran beteiligt sein sollte?
Aber das waren doch großartige Inszenierungen. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden?
Hitler und Speer haben das gemacht.
Ganz alleine?
Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nichts. Hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern.
Unser deutscher Volk siegt ein!
Kommen meine, diese Masseninszenierungen, die ja teilweise wie eine Wagner-Oper aussehen.
Aber diese Masseninszenierungen gibt es doch auch in Moskau, die gibt es doch auch in Peking. Haben Sie die gesehen, nicht diese tollen Massensachen, die Sie gemacht haben jetzt in, vor einigen Monaten in Peking oder in Korea? Das ist doch gar nichts Neues, das gibt es doch überall. Die waren doch gewaltig, diese Vorbeimärsche. Die waren viel grandioser wie die im Triumph des Sehens. Also die ganzen Waffen vorbeimarschiert, die ganzen Raketen wurden vorbeimarschiert, die Tribünen waren mit Hunderte von roten Tüchern geschmückt. Das war doch alles noch viel gigantischer. Das sollte so aufgenommen werden, wie ein Künstler es sieht und nicht wie ein Politiker es sieht. Das war es ja gerade. Hitler wollte ja keinen politischen Film. Er wollte einen künstlerischen Film und es ist scheinbar geworden. Ich wusste es gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich ihn nicht machen wollte, lag es nicht daran, aus politischen Gründen, sondern weil ich mir das überhaupt nicht zugetraut habe. Eine fast unlösbare Aufgabe.
Trotzdem hat man Ihnen doch nachher vorgeworfen, dass Sie mit diesem Film eine Verführerin geworden sind.
Naja, es gibt ein paar Dummköpfe, die sowas sagen. Die, da kann ich nichts anderes sagen. Ich finde es ausgesprochen blöde. Dann hätte ich es ja inszenieren müssen. Dann hätte ich der Hitler sein müssen. Oder dann hätte ich diese Menschen dahinstellen müssen.
Der Filme macht eine enorme Breitenwirkung hat, vor allem damals, als es weder Fernsehen noch Radio gab.
Ja.
Und hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung?
Ja, welche sollte ich denn haben? Es war doch damals so, dass 90% von Hitler begeistert waren. Also eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige. Und sollte ich zu diesen wenigen gehören, oder wie meinen Sie das?
Nein, ich meine, weil Sie sagen, Politik hat Sie nicht interessiert.
Nee, überhaupt nicht. Das war für mich auch nicht Politik, der Film. Das war eine Veranstaltung.
Sie sagen,
ich hätte Sie genau...
Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört.
Und noch etwas muss ich dazu sagen. Ein Künstler, der sich voll und ganz seiner Aufgabe widmet, kann gar nicht politisch denken.
Der Nationale Filmpreis 1934-35 wurde Leni Riefenstahl für den Film vom Reichsparteitag in Nürnberg Triumph des Willens zuerkannt. Dieser Film stellt eine ganz große Leistung im gesamtfilmischen Schaffen des Jahres dar. Er ist zeitnah, weil er die Zeit darstellt. Er bringt in monumentalen, nie gesehenen Bildern das hinreißende Geschehen unseres politischen Lebens. Er ist die große filmische Vision des Führers, der hier zum ersten Male bildlich in nie gesehener Eindringlichkeit in die Erscheinung tritt.
Dieser Film bedeutet ja, dass er, wenn Sie politisch sprechen, ganz im Sinne der damaligen Zeit war. Das heißt, 90% der Menschen, der Deutschen und ein großer Teil der Ausländer, haben damals an diesen Frieden, der da verkündet wurde, geglaubt.
Wenn Sie jetzt mit dem Abstand der Zeit Triumph des Willens sehen, Sie sind sicher einerseits stolz, ihn gemacht zu haben, andererseits hat er doch dazu beigetragen, dass die zweite Lebenshälfte sehr, sehr schwierig wurde bei Ihnen. Wie sehen Sie denn jetzt?
Also einmal war ich nie stolz, auch heute nicht, früher nicht, stolz worauf? Für diese Schinderei, die ich da hatte, für diese Arbeit, das war entsetzlich, ich bin fast draufgegangen.
Det var 1936 som Leni Riefenstahl gjorde den officiella filmen om de olympiska spelen i Berlin. Efter kriget räknade man i USA den här dokumentärfilmen till en av världens 10 bästa.
Als ich mir überlegte, ob ich den Film machen könnte oder nicht, ob es interessant werden könnte, hatte ich sofort das Bild der alten olympischen Kampfstätten vor mir, der griechischen Antike. Und nicht nur die Stellen, sondern die ganze griechische damalige Kultur, die Tempel, die Plastiken.
Leni Riefenstahl förbereder allt i detalj, också sportsekvenserna. Bildestetiskt var den stora olympiaden oöverträffad. Men den är också ett uttryck för den fascistiska anda som rådde i Tyskland då. Vi ställde frågan, men fick inget svar. Den stora olympiaden hade premiär på Hitlers 49-årsdag. Omedelbart efteråt gav sig Leni Riefenstahl ut på Europaturné med filmen. Överallt en triumfartad framgång, inte minst i Sverige. På biennalen i Venedig fick hon guldmedalj.
Der deutsche Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit, zuerkannt.
April 1938, Premiere in Wien.
Die Wiener werden alles dazu tun, um Ihnen den Aufenthalt sehr schön und feierlich zu machen.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundlichen Willkommensworte und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich nach Wien kommen konnte und die Uraufführung in Wien miterleben kann. Seit 5 Jahren war ich nicht in Wien gewesen und es ist das erste Mal, seit ich, nachdem unser Führer die Macht ergriffen hat, hier sein darf.
I november 1938 bevittnade Tyskland den beryktade kristallnatten, den första stora pogromen i Tyskland. Men Leni Riefenstahl var inte där och såg synagogorna brinna. Hennes Hollywoodresa blev ett fiasko. Filmindustrin, där så många tyska emigranter fanns, krävde bojkott av hennes film. Det var på ett fartyg på väg till New York som Leni Riefenstahl först hörde talas om kristallnatten.
Jag hade inte geglaubt. Ich konnte das nicht glauben. Es war mir unmöglich, denn ich hatte in den Zeitungen so viel falsche Dinge über Deutschland gelesen, in den amerikanischen Zeitungen. Ich dachte, das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. Und so habe ich gesagt, it's nothing true, what the American newspaper write about the Nazis. Ich konnte es nicht glauben. Dann stand ganz groß in der Presse in Amerika, wie ich in New York ankam, auf der einen Seite, die Synagogen brennen, Geschäfte werden geplündert, Juden werden verfolgt. Auf der anderen Leni Riefenstahl hieß, it's nothing true, was the American newspaper write about the Nazi. Und ich habe das wirklich geglaubt. Und wo ich hinkam und mich gefragt hat, habe ich gesagt, nein, das kann nicht wahr sein, das ist unmöglich. Jetzt werden Sie mich fragen, warum ich nicht weggegangen bin aus Deutschland. Ja, wissen Sie, ich liebte meine Heimat und weggegangen sind die Emigranten und die Leute, die verboten waren. Ich konnte arbeiten, ich war frei und ich hoffte, dass das nie wieder vorkommt. Und alle hofften das, dass es ein einmaliges Geschehen war.
Jede wahre Kunst muss ihren Werken den Stempel des Schönen aufbringen. Alles Gesunde, aber allein ist richtig und natürlich, Alles Richtige und Natürliche ist damit schön. Es ist aber ebenso unsere Aufgabe, den Mut zur wahren Schönheit zu finden und uns nicht beirren zu lassen durch das teils alberne, teils unverschämte Geschwätz dekadenter Literaten, die es versuchen, das Natürliche und damit Schöne als Kitsch zu verrufen.
Die Bilder, die ich dort sah, waren schrecklich, war Kitsch. War alles Kitsch. Ich habe kaum ein Bild gefunden, was mir gefallen hat. Ich war damals ganz enttäuscht, denn meine Liebe war die moderne Malerei, abgesehen davon von dem französischen Impressionisten von Cranach. Aber das, was die Nationalsozialisten als Kunst empfanden oder nannten oder bewunderten, das war für mich Kitsch. Hitler hielt eine Rede über Kunst und das stimmte nicht. Da habe ich mir gedacht, wenn er sich so irren kann in der Kunst und so überzeugt über Kunst spricht, so überzeugt, dass viele das glaubten, was er sagte, vielleicht irrt er sich auch in der Politik. Und ich bekam damals echte Zweifel und habe, das weiß ich ganz genau, von damals an alle Reden viel kritischer mir angehört, ohne dass ich damals eine Gegnerin wurde, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
Tyska Trupper marscherar in i Polen. Leni Riefenstahl anmäler sig som krigskorrespondent och skickas till fronten. Men redan första dagen upplever hon tyska arméns brutala behandling av polska civila. Hon har aldrig sett krigets ansikte förut. Hon protesterar hos den ansvarige generalen och reser genast från Polen. Juni 1940. Tyska trupper marscherar in i Paris. Blixtkriget i väst är över. Leni Riefenstahl skickar ett mycket avslöjande telegram till